privat irgendwann in Amerika, das ist mehr gewöhnlich, so wenn man in Natur ist, man findet viele Schildkröten. Habt ihr so etwas erlebt? Hier kann man kaufen, zu Hause eventuell züchten. Aber seht um jemanden, ein kleiner Junge, der auf Besuch bei seinem Großvater war und fand so eine Schildkröte. Das ist auch sehr interessant, ja, zu beobachten, ja, wie er sich bewegt. Er hat so einen großen Panzer. Und ging gleich, sie zu untersuchen. Hat versucht zu gucken, ja, wie die Augen, wo die Augen sind, ja, wo eigentlich die Füße sind. Okay. Im gleichen Moment, ja, zog sich diese Schildkröte zurück und vergeblich versuchte dieser Junge herauszukommen, ja, die Beine und ja, der kleine den Kopf. Er wollte einem in der Stöckchen das herauszuholen irgendwie, aber hat das nicht funktioniert. Ja, dadurch quälte man eigentlich dieses kleine Tier. Und der Großvater hat ihm gesagt, gibt es einen besseren Weg, das zu tun. Nämlich, er nahm diese Schildkröte mit und bringt es in ein Haus und setzte sich neben, wo irgendwo warm war, wo die Sonne schien. Und mit der Zeit hat der Junge festgestellt, dass plötzlich kommen raus auch die Füße, dann auch der Kopf. Und in wenigen Minuten war alles so wie vorher. Und hat Folgendes gesagt zu dieser Junge, nämlich auch bei Menschen ist manchmal so, wir können niemanden unter Druck setzen, ja, oder versuchen irgendwie zu drängen, sondern wir müssen aufwärmend, barmherzig im begegnen. Und dadurch wird jemand sich öffnen, dann verlässt man seinen Panzer. Ja. Ist manchmal auch so, in Freundschaften, ja, versuchen jemanden zu sagen, was wir denken, aber was wäre, wenn wir sagen, ja, du bist mein Freund, versuchen wir etwas anderes, das zu überlegen. Ja. Gibt es Möglichkeiten, immer Personen zu finden, die sich gerne öffnen, wenn wir freundlich sind, liebevoll miteinander umgehen. Das ist meine kurze, kleine Geschichte, vergiss nicht, das gibt es ja einen besseren Weg, ja. Schildkröte in ihrer Schönheit zu sehen. Dankeschön. Zu einem Einsiedel kam eines Tages ein junger Mensch und sagte, es sei von der Kirche enttäuscht. Und möchte eine vollkommene Gemeinschaft der Gläubigen finden. Und dieser alte Mann hat zu einem Mauerwerk ihn geführt, zu einer alten Kapelle, und sagte, sag mir, was du siehst. Und der junge Mann antwortete, ich sehe ein altes Gemauer mit viel Unkraut und Moos. Das ist alles. Und dort wohnt Gott. In diesem scheinbar ungepflegten Haus, ergänzte dieser alte Mann. So ist es auch mit der Kirche, sagte weiter. Sie kann nicht rein und perfekt sein, weil sie aus Menschen besteht. Auch du bist ein Mensch. Und wenn du sagst, ja, ich gehe zu einer vollkommenen Kirche, sobald du in diese Kirche reintrittst, dann wird nicht mehr perfekt sein. Das ist eine kleine Geschichte. Wie viele, die sagen, ja, warum brauche ich überhaupt eine Gemeinde, in eine Kirche zu gehen? Was ist dort eigentlich wichtig? Kann ich nicht persönlich zu Hause bleiben? Wieso Schönes zu tun zu Hause, oder? Kann man sich selber aussuchen, eine schöne Predigt? Gibt es heute Internet, ist noch einfacher. Kann man auf dem Sofa liegen und so bewunderungsvoll alles zu hören, mitzubekommen? Aber letztlich, denke ich, ist wichtig, was man in Gemeinschaft erleben kann. Und ich denke, deswegen brauchen wir die Gemeinde, weil wir nicht alleine sind. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass wir treffen uns in der Gemeinde nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Gott. Und ich denke, das ist wahrscheinlich mehr wichtiger als alles andere. Ich möchte eine Erzählung heute ein bisschen vertiefen aus der Bibel, der wahrscheinlich für viele so negativ angedeutet ist, dass für mich ist auch etwas Positives drin. Seine Geschichte, die Jesus erzählte und wollte dadurch zeigen, dass gibt es auch Platz in der Gemeinde für Personen, die nicht vollkommen sind, die noch kämpfen mit ihren eigenen Fehlern. Und ich denke, das ist schön zu bemerken, auch wie Karl Barth gesagt hatte, dass die Kirche ist irgendwie wie ein Krankenhaus. Wo das Problem ist nicht, dass Kranke gibt's, sondern dass jeder ist dort gekommen, um geheilt zu sein, ja. Und ich kann auch nicht mich beschweren, dass meine Krankheit ist nicht so schwer als die anderen. Weil das Problem ist, dass ich brauche Heilung, ja. Ich möchte aus Lukas Kapitel 18 vorlesen ab Vers 9. Lukas Evangelium Kapitel 18 und hier ab Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Gleichnis wahrscheinlich ist für viele so schwer zu hören, ja. Es stellt sich auch die Frage, was wollen wir gerne sein? In welche Kategorie von Menschen? Zöllner oder Pharisäer? Und viele haben eine dritte Möglichkeit. Wir sind Adventisten. Gibt's auch das. Aber was ist hier wichtig? Nämlich ist die Frage, was ist die wahrhaftige Sinn? Meine Anwesenheit im Tempel Gottes. Wie gehe ich von dort nach Hause? Gerechtfertigt oder nur mit einer täuschenden Selbstberechtigung, Selbstbefriedigung? Und für viele, das ist immer ein großes Problem. Warum soll ich in Gemeinde kommen, wenn ich zu Hause komme, ich bin der gleiche Mensch? Hat sich nicht verändert oder verbessert? Ich denke, für einen Adventist, für einen Christ, wichtig wäre, dass er jeden Sabbat irgendwie weiterkommt in seine Geistlichkeit, in die Art und Weise, wie sie zu Gott sich nähert. Und was ist auch hier schön in dieser Erzählung, nämlich, dass diese Bewertung des geistlichen Lebens, diese zwei Menschen, ist aus Sicht des Himmels gemacht, aus der Schätzung Gottes. Jesus entnimmt auch diese große Massen von Gläubigen, von Personen, die zu Gottesdienst kommen, diese zwei Menschen und fokalisiert die ganze Aufmerksamkeit auf diese zwei Männer. Und er macht so eine Art von Radioskopie oder Radiographie, um zu sehen, was drinnen ist. Die haben diese Vorrecht nicht als Menschen. Das Gott ist so. Aber diese kurze Begebenheit zeigt eigentlich, dass gibt's zwei parallele Linien und bis zu einem bestimmten Punkt, die laufen miteinander. Aber dann entfernen sich voneinander und wird gezeigt ein Unterschied von den beiden. Was ist gemeinsam bei diesen zwei Personen? Was ist schön, dass die beiden kommen im Tempel, Gott anzubeten. Und das kann nicht Schönes sein, ja. Und was ist hier schön auch zu bemerken, nämlich, dass die gingen hinauf in den Tempel. Das muss man auch nicht nur als geografische empfinden, einen Höhepunkt, geografisch gesehen, weil der Tempel auf Jerusalem auf einem Berg lag, sondern es geht um eine geistliche Höhe. Man bereitet sich vor, in der Woche mit Gott sich zu treffen. Und das finden wir auch, diese Aussage öfter auch in Psalmen oder in Lieder von David. Nämlich, die sagen so, zum Beispiel ein Lied im hohen Chor oder im Psalm 122 bis Psalm 126 gibt es die Lieder der Stufen. Oder im Psalm 15 und 24 stellt auch der David diese Frage: Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Und wer wird stehen an seine heiligen Stätte? Wenn wir uns Gott nähern, kommen wir von den Tiefen der Sünde, von der Finsternis, der Unwissenheit und schreiten stufenweise zu den Höhen der Erkenntnis der Heiligkeit Gottes. Wer das so empfindet, der kommt zu Hause immer mit einer Einstellung der Demut, der Hochschätzung und der Sehnsucht, um Gott mehr und besser zu erkennen. Er wird sich selber als unwichtig und sehr klein sehen. Der zweite Aspekt, das hier auch uns gezeigt wird, nämlich in diesem Gleichnis, dass beide kommen im Tempel zu beten. Sie erkennen und die brauchen eigentlich das. Und das ist der Grundzweck, warum auch ein Tempel ist, nämlich, dass man sich dort mit Gott sprechen kann, sich öffnen kann. Und in Jesaja 56, Vers 7 steht, dass, warum ist das Tempel gedacht von Gott, war so gemeint von vornherein, nämlich, denn mein Haus wird heißen ein Gebethaus allen Völkern. Das bedeutet, es gibt keine Mauern. Gott möchte, dass die Nachteile, die durch den Abfall der Menschen entstanden ist, nämlich Trennung von Gott oder die tiefen Abgrund der Sünde, die Absonderung zwischen Menschen und Menschen durch nationale, soziale, politische, religiöse und so weiter, diese Trennung nicht mehr gibt. Wir werden von Gott in seinem Haus als seine Kinder und uns als Brüder eingeladen und mit ihm und miteinander die Gemeinschaft zu pflegen. Eine wahre, richtige Beziehung zu Gott bestimmt auch die Art und Weise, wie wir uns als Glieder gegenseitig schätzen. Der dritte Aspekt, was ja auch hier besteht, nämlich, dass beide nicht nur für die gemeinsame Gottesdienst kommen, sondern die haben auch eine persönliche Beziehung zu Gott. Weil alles, was die sagen, ist irgendwie nicht hörbar. Die sagen alles in sich, ja. Aber Gott kennt das. Ich denke, das ist auch wichtig, darauf zu achten, wenn man betet hier in der Gemeinde, dass man auch diesen Aspekt nicht irgendwie vernachlässigt. Dass man selber hier darf beten. Wahrscheinlich nicht so laut, aber mit sein Herz. Und das, denke ich, auch ist wichtig, diese persönliche Art von Glauben. Aber gibt es auch Unterschied? Und fängt schon an, wenn man sagt, wenn man liest Folgendes: Einer ist Pharisäer, der andere ist Zöllner. Das ist immer ein Unterschied. Und man merkt schon heute, die Menschen machen solche Unterschiede. Was ist dein Beruf? Und schon fängt an, ja. Was bist du so von Art, von Mensch her? Weil kann man von hier viel ableiten. Aber vor Gottes Augen, das ist nicht so wichtig. Wir sind geneigt, die Menschen nach Kriterien, Hautfarbe, Kleider, Berufung, Ausbildung und so weiter, auf verschiedene Wertstufen zu stellen. Aber Gott hat ganz andere Kriterien. Und wenn wir das lesen möchten, können wir 1. Samuel 16, 7 findet eine interessante Auswertung Gottes. Das möchte ich gerne vorlesen. In 1. Samuel und hier Kapitel 16 und Vers 7. Ich werde nur den letzten Teil des Verses lesen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist immer schön zu bemerken. Was ist wichtig, wenn wir in der Gemeinde kommen? Unser Herz, unsere einige Einstellung, unsere innere Schönheit, ja. Weil von dieser aus, ja, kann man jeder sich äußern oder man sieht eigentlich, was drin ist. Jesus hat auch gesagt, wir können nicht anders sein, als wir innerlich sind, ja. Und ich denke, das ist auch manchmal wichtig. Letztendlich, was bleibt immer, wenn wir jemandem begegnen, ist immer nicht sein Gesicht, sondern seine Einstellung, ja. Das ist immer etwas, was man immer sehr schnell merkt, wie er sich verhalten hat. Und ich denke, das ist auch bemerkenswert hier zu erleuchten, nämlich, was war dieser innere Leben des Pharisäers und des Zöllners? Manchmal die Wertung anderen gibt es nach bestimmten hierarchischen Forderungen. Aus menschlicher Sicht, der Pharisäer, der Gläubige, der sehr bewandt in den Heiligen Schrift ist, der nach genauer rigorose Regeln lebt, ist ein Gebetsmann, ein Gottesmann, irgendwo oben auf der Spitze der Frömmigkeit und der Helligkeit steht. Der Zöllner im Gegenteil. Er ist irgendwo ganz unten, seine Hände sind mit Geld besudelt, sein Herz hat er an heidische Römer verkauft. Kurz gesagt, er ist ein Sünder, und wenn man fernhalten muss. Das ist manchmal die Einstellung der Menschen. Aber das innere Leben, das ist nicht bekannt, nur vor Gott. Aber wir können das ableiten von das Gebet des Pharisäers. In einer Schule jemand hat diese Frage gestellt, was ist das schönste Gebet? Der Pharisäer, was er der Pharisäer gesagt hat, oder was der Zöllner gesagt hat. Interessanterweise, viele Kinder, die wussten nicht die ganze Geschichte, die haben nur diese Gebete gehört und die haben gesagt, ja, was der Pharisäer sagt, ist auch schöner, hat man etwas drin, ja, Leistung ist viel drin und man sagt vieles, aber zu sagen, ich bin Sündiger, ich habe Sünde begegnet, das ist schon etwas, was man nicht so gerne sich wünscht. Aber ich möchte gerne ein kurzes Blick an dieses Gebet jetzt werfen. Der Pharisäer stand und betete bei sich, ist wichtig, selbst also, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie auch diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Der dominante Element des Gebets ist der Ich-Bezogenheit. Er baut sich so eine Art von Altar, besser gesagt ein Denkmal auf dem kalten, grauen Steine der eigenen Verdienste. Er baut eine Statue, die ihm darstellt, die über alle anderen Leute sich kühn erhebt. Die zwei Beine seines goldenen Bildes sind, wie er nicht ist. Ich bin nicht wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder wie auch diese Zöllner. Er hat auch keinen Minus, nur Plusmarken. Und was er tut, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe, ist alles gut und schön, ja. Aber ist die Frage, welche Einstellung hat er? Und viele sagen, verurteile niemanden, hat jemand gesagt. Verurteile niemanden, nur weil anders sündigt als du. Und das ist sehr leicht, oder? Man merkt schon, von Anfang an diese Einstellung bei den Pharisäern. Gott gegenüber hatte er nur zu danken und nicht zu verlangen. Denn er fühlt keinen Mangel. Er besitzt nur Pluselemente. Er wollte auch sagen, Gott, du musst froh sein, dass du einen Menschen hast, der so in dieser Tempel kommt. Jesus bezweifelt nicht die Wahrhaftigkeit des Pharisäers. Aber von seinem Gebetsaltar steigt kein wahrer Weihrauch zu Gott. Er betet sich selber an. Das ist auch mal diese Gefahr, wenn man in dieser Art und Weise versucht, Gott zu begegnen. Das Gebet der Zöllner ist etwas anderes. Er stand ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gegen den Himmel, sondern schlug seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Der Pharisäer bringt irgendwie das Opfer Kains. Er zeigt seine Früchte, seine Bestrebung und Errungenschaften der Zöllner, aber bringt das angenehme Opfer der Reue Abels. Er erwähnt keine Verdienste, ist nur seine große Mangel bewusst und das macht ihn demütig und bescheiden. Wollte auch seine Augen nicht aufheben gegen den Himmel. Er beschuldigt sich selbst, indem er seine Brust schlägt und bekennt sich ein Sünder, der die Gnade Gottes benötigt. Das ist das wesentliche Unterschied zwischen den beiden, nämlich der Zöllner braucht Gottes Gegenwart, aber der Pharisäer eigentlich braucht nur eine Bestätigung, warum er dort ist. Der Pharisäer misst sich mit den Menschen und sieht sie größer als anderen. Die Zöllner misst sich mit dem Maßstab des Himmels und sieht sich selber so klein. Was ist das Endergebnis? Ich sage euch, sagte weiter Jesus, dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist auch die Frage heute, wie werde ich heute nach Hause gehen? Und das ist die Frage, welche Einstellung habe ich? Ja, wenn ich Gott brauche, dann werde ich bestimmt eine andere Erfahrung haben als die andere, die sagt, ja, ich bin nur hier, weil ich tue meine Pflichten. Ich komme nur in der Gemeinde, um zu sehen, ja, wer noch mich braucht. Wem soll ich recht weisen? Ich denke, das ist wichtig, unsere Einstellung, wenn wir im Haus Gottes kommen. Und mein Gebet ist auch, dass wir, wenn wir zu Hause gehen, dass wir können sagen, ja, ich habe Gott begegnet, habe etwas Neues gelernt für mein Leben. Ich komme hier, weil ich brauche Gott, dass er mich verändert. Und ich denke, so ein Gebet, so eine Einstellung wird immer zu Sieg führen. Und werden auch eigentlich durch Gottesdienst Gott begegnen, nicht nur uns selber. Wird uns helfen, dass wir auch heute diese Art und Weise von Gottesdienst feiern können. Und wenn wir zu Hause gehen, können wir sagen, wir sind anders geworden. Und dass die anderen auch feststellen können. Das ist mein Wunsch. Auch wenn wir auch diese Frage stellen, was habe ich heute gelernt? Warum bin ich hier? Und möge Gott uns helfen, dass wir auch das erleben können. Mit Gottes Gnade. Amen.